Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
In diesem Jahr sind zwei Preisträger für den Literaturnobelpreis bekannt gegeben worden. Im Vorjahr hatte sich die Akademie wegen eines Skandals um einen sexuellen Übergriff gegen eine Preisvergabe entschieden. Das ist jetzt nachgeholt worden. Die Auszeichnung für 2018 geht an die polnische Autorin Olga Tokarczuk. Sabine Adler stellt sie vor.
Olga Tokarczuks Literatur wird häufig als anarchisch beschrieben. Was stimmt, wenn damit unangepasst, unkonventionell, Offenheit für Nichterprobtes gemeint ist? 7 Jahre schrieb sie an dem jüngsten, einem historischen Roman, die Jakobsbücher, die auf der Seite 1178 beginnen und bei denen sich der Leser nach vorn arbeitet. Die in Breslau lebende Autorin, die sich mit Vorliebe zum Schreiben in die Berge an der tschechischen Grenze zurückzieht, erzählt, wie sich eine Gesellschaft in der Krise entwickelt. Der Leser soll den Roman verstehen als ein Plädoyer für Toleranz und Vielfalt. Mitten in einer Wirtschaftsflaute strömen Fremde, Andersgläubige herbei, die die Gesellschaft nun aufnimmt. Der historische Stoff, den Olga Tokarczuk teilweise fiktiv angereichert hat, besitzt für sie große Aktualität.
Ich befasse mich mit der Frage, woher das Böse in der Welt kommt, wie man die Welt besser machen kann. Jakob Frank war in gewissem Sinne ein Präzionist. Er hatte als erster die Idee, dass sich Juden in der Diaspora zusammenschließen und einen kleinen Staat mit einer Selbstverwaltung gründen sollten. Auf der anderen Seite war er ein Psychopath und ein Mensch, der jeden Betrug aufsaß. Psychologisch, soziologisch ein komplizierter Charakter. Das ist eine überaus aufklärerische Geschichte, die uns verstehen lässt, woher wir kommen und was uns zu denen gemacht hat, die wir heute sind.
Jakob Frank ist eine reale Figur aus dem 18. Jahrhundert. Religionen waren ihm wie Schuhe, die man auf dem Weg zum Herrn wechseln kann. Für die einen war er ein Messias, seine Gegner beschimpften ihn als Scharlatan oder gar Ketzer. Jakob wird das Städtel zu eng, in dem sich die osteuropäischen Juden von der Welt abschotten. Er pfeift auf den Talmud und die Tora, schlägt über die Stränge, provoziert, bis man ihm nach dem Leben trachtet, sucht Schutz in Istanbul und konvertiert dort zum Islam. Wenig später lässt er sich taufen. Seinem Beispiel folgen tausende Anhänger, alles sogenannte Frankisten.
Lemberg ist ihm nicht so zugetan wie die armen Dörfer und die Städtler. Den Reichen und Zufriedenen pressiert es nicht mit dem Messias. Sie überschreien Jakob, als er in der Lemberger Synagoge zu sprechen beginnt. Schlussendlich reißt er das Rednerpult heraus und schleudert es in die Menge. Dann muss er flüchten, denn sie rücken auf ihn zu, wütend und aufgebracht.
Die Jakobsbücher sind Olga Tokarczuks Antwort auf eine simplifizierende und beschönigende Geschichtsschreibung, die die derzeitige polnische Regierung dem Land verordnen möchte. Mit der kann die Schriftstellerin, die Psychologie studiert hat und inzwischen als wichtige demokratische Stimme Polens gilt, nichts anfangen. Gerade weil sie aus der multiethnischen Vergangenheit ihres Heimatlandes schöpft, in der jahrhundertelang mehrere Religionen nebeneinander existierten, häufig genug aber auch gegeneinander agierten. Weil die heute gekürte Literaturnobelpreisträgerin in der Vergangenheit gefordert hat, sich auch dunklen Kapiteln zuzuwenden, wie dem polnischen Antisemitismus, wurde sie zu Hause teils heftig angefeindet, auch wenn man sie heute feiert. Tokarczuks jüngster Historienroman ist fulminant erzählt. Die 57-Jährige haucht den Ereignissen, Orten und Personen Leben ein, schwelgt in der Fülle des Materials. Vor dem inneren Auge des Lesers zieht ein üppig ausgestatteter Kostümfilm vorüber. Gerade rechtzeitig erschienen Anfang Oktober die Jakobsbücher auch auf Deutsch.
Olga Tokarczuk bekommt also den Literaturnobelpreis, der im letzten Jahr nicht vergeben wurde. Und der für dieses Jahr, der für 2019, der geht an den Österreicher Peter Hahnke. Bekannt geworden in den 60er Jahren schon mit dem Debüt Die Hornissen und dann unter anderem mit dem Theaterstück Publikumsbeschimpfung. In Österreich ist jetzt Klaus Kastberger. Er ist Professor für deutschsprachige Literaturwissenschaft an der Universität Graz. Hallo Herr Kastberger.
Hallo.
Hatten Sie Peter Hahnke auf Ihrem Zettel?
Ja, ich Man hat eigentlich Peter Handke immer ein bisschen auf dem Zettel, aber geglaubt habe ich nicht daran, dass das so ausgeht.
Warum nicht?
Weil es immer geheißen hat, Peter Handke hätte sich durch das, was er damals zu Ex-Jugoslawien gesagt hat, die Chance auf diesen Nobelpreis verwirkt. Und das schien mir irgendwie so eine sichere Annahme zu sein, dass ich eigentlich sehr überrascht bin, dass das Nobelpreiskomitee heuer genau das Gegenteil bewiesen hat.
Das heißt, Sie waren heute tatsächlich überrascht, als Sie den Namen gehört haben. Es heißt, Sie hätten heute schon einen Anruf bekommen aus Schweden tatsächlich. Stimmt das denn?
Ja, das war ja seltsam. So genau um 12.23 Uhr hat sich plötzlich bei mir im Büro eine Stimme gemeldet über Telefon mit einer anonymen Nummer in einem betont schlechten Deutsch. Und der hat gesagt, er sei von der Schwedischen Akademie und will die Telefonnummer von Peter Handke haben. Ich habe das eigentlich eher für einen Fake-Anruf eines österreichischen Radiosenders gehalten. Aber 30 Minuten später habe ich mir gedacht, also woher weiß der das da irgendwie?
Aber ja, Sie haben die Nummer nicht rausgegeben, Sie hätten sie aber.
Doch, ich habe sie rausgegeben.
Hat er denn dann den Preis verdient? Sie haben ihn tatsächlich rausgegeben, die Nummer.
Ja, wenn die Schwedische Akademie anruft.
Dann sagt man nicht nein. Gut, das weiß er
dann
also.
Dann sagt man nicht nein.
Jetzt weiß er also.
Wenn die keine anderen Möglichkeiten haben, also wenn die keine anderen Möglichkeiten zur Kommunikation als über Graz haben, dann freut mich das. Also Graz ist offensichtlich wirklich ein Knotenpunkt.
Wie gut kennen Sie denn Peter Handke?
Also ich habe ihn 2-3 Mal persönlich gesehen. Ich habe eine Zeit lang mich sehr intensiv in der Forschung mit ihm beschäftigt, einige Jahre seinem Werk auch tatsächlich gewidmet. Handke war auch einer der Autoren, die ich eigentlich sehr, sehr früh gelesen habe, also eigentlich schon in der Mittelschule. Und ich bin von Handke eigentlich immer wieder weggekommen und immer wieder angezogen worden. Also es ist irgendwie so ein Kommen und Gehen gewesen, was Peter Handke betrifft. Und ich freue mich sehr über diesen Preis und ich glaube auch, dass er ihn wirklich verdient hat.
Was zieht Sie denn immer wieder zurück zu ihm?
Ja, dass er mich doch dann doch fängt in seiner Art, die Dinge genau zu sehen. Also er schreckt mich immer wieder ab mit so scheinbar unzugänglichen Dingen. Er hat mich auch ein bisschen abgeschreckt dann mit dieser Verbitterung und mit dieser Insistenz, als er aus dieser Jugoslawien-Sache nicht mehr herausgekommen ist. Und er kriegt mich dann immer wieder mit so vielleicht auch kleineren Arbeiten, wie jüngst mit diesem Versuch über den Pilznarren zum Beispiel, der natürlich schon abgedreht ist und seltsam ist, aber der doch Welten aufgehen lässt, die auch nachvollziehbar sind und wo man dann einsteigt und wo sich auch lohnt, diese Genauigkeit in der Sprache, diese langen Sätze zu erkunden. Also da geht dann immer wieder doch eine ganz andere Welt auf.
Sie haben gerade schon zweimal erwähnt, Peter Handkes Position zu den Balkankriegen der 90er Jahre. Das ist ja sehr viel kritisiert worden, auch im Laufe der Zeit immer wieder. Sein Vorwurf war damals, die westlichen Medien berichten in kriegstreiberischer Weise gegen die Serben. Er hat dann ja auch eine Grabrede gehalten auf der Beerdigung von Slobodan Milosevic, dem angeklagten jugoslawischen Ex-Präsidenten. Der war in Den Haag angeklagt beim Internationalen Strafgerichtshof. Ist das alles zu trennen von seinem literarischen Werk?
Nein, das glaube ich nicht. Und ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass die Akademie jetzt in der Begründung für den Nobelpreis, also das sind ja nur wenige Zeilen, vor allem aber auch in einer relativ langen bibliografischen Notiz, die jetzt schon zugänglich ist, eigentlich das völlig ausblendet. Es ist insofern verbunden mit seinem poetischen Werk und seinem literarischen Werk, als der Ansatz getragen ist von dem Grundansatz von Peter Handke. Und der heißt einfach, Wahrheit entsteht in persönlicher Anschauung und in Erfahrung. Er ist ja deshalb in die politischen Diskussionen hineingeraten, weil seine Position damals war, um die Wahrheit zu erfahren über diesen Krieg und über die Situation vor Ort, muss ich hingehen und muss ich mir das anschauen. Die winterliche Reise ist ja tatsächlich eine nicht nur ausgedachte Reise, sondern eine Bestandsaufnahme vor Ort. Also hinzugehen, sich das anzuschauen, die Gegend sehen, mit den Leuten sprechen, das ist der Zugang zur Wahrheit. Und sein wirklicher Hass hat ja die Fernfuchtler, wie es heißt in einem Werk von ihm, die Fernfuchtler betroffen, die von Paris aus oder von Frankfurt aus die Situation beurteilen. Und ich glaube, es hat sich auch gezeigt, dass diese beiden Positionen eigentlich nicht vermittelbar sind. Und das eine ist wirklich ein literarischer Wahrheitsanspruch, der nicht nur in den Jugoslawien-Texten von Peter Handke drinnen steckt, sondern der eigentlich in vielen Teilen seines ja wirklich sehr, sehr umfangreichen literarischen Werkes mit vielen Verästelungen und vielen Werkgruppen steckt. Und insofern kann man das nicht trennen.
Die Professorin für Literaturwissenschaft Andrea Geier von der Universität Trier, die war heute eine von vielen Kritikerinnen, was also die Vergabe an Peter Handke angeht, unter anderem eben wegen dieser Jugoslawien-Texte. Sie hat getwittert: nach dem Desaster des letzten Jahres, das Desaster dieses Jahres. Da würden sie aber nicht mit einhergehen, der Preis ist trotzdem verdient.
Naja, die Akademie war natürlich in einer schwierigen Situation, nicht? Also man hat überhaupt nicht gewusst, wie das weitergeht, und die Jury hat wenigstens insofern ihre Würde wiederhergestellt, als beide Preisträger eigentlich heuer von der ästhetischen, literarischen Qualität gibt's gegen die beiden nichts einzuwenden. Ja, also das war auch eine mutige Entscheidung natürlich, sich bei Handke über diese wo auch immer geäußerten auf Twitter oder die Argumente kennt man ja. Ich glaube, es wäre auch wirklich Zeit, diese in Blei gegossenen, klischeehaften Statements, die man damals entwickelt hat, als diese Jugoslawien-Sache hochgekocht ist, vielleicht einmal auch von einer anderen und vielleicht auch ein bisschen gelasseneren Seite zu sehen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in manchen Zusammenhängen, gerade bei Leuten, die sich mit dem Werk von Handke gar nicht so auseinandergesetzt hat, automatisch seit 20 Jahren, das ist es 20 Jahre her, das Klischee gibt, man braucht nur den Namen Peter Handke zu erwähnen und schon kommt dieser Sermon, und das finde ich auch ungerecht, und vielleicht zeigt die Akademie auch in ihrer Entscheidung, dass man vielleicht sich auch als Leser noch einmal diesem Werk zuwenden sollte. Und ich glaube, das wäre auch der Wunsch, den Peter Handke hat. Peter Handke hat gerade aus den Erfahrungen, die er damals gemacht hat mit seiner Involvierung in diese politische Debatte, gemeint, er zieht sich zurück, ich werde Privatperson, ich werde Idiot im antiken Sinn des Wortes, und ich wünsche mir ernsthafte Leserinnen und Leser. Und ich würde eigentlich dem Handke wünschen, dass diese Entscheidung des Nobelpreis für ihn auch dazu führt, dass er wieder eine ernsthafte Leserinnen und Leser finden, die sich vielleicht einmal primär auch mit den Texten beschäftigen und dann vielleicht noch einmal versuchen, diese ja gar nicht so leichten und schwierigen Fragen, die sich da im Zusammenhang mit Jugoslawien gestellt haben, vielleicht auch neu zu sehen und einen neuen Zugang zu finden.
Wenn, wann nicht jetzt. Jetzt ist die Chance für die Leserschaft von Peter Handke. Er bekommt den Literaturnobelpreis 2019. Vielen Dank an Klaus Kastberger.